Burchard und Böttcher, wir müssen reden. Der Podcast.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Schön, dich zu sehen.
Ich hab fast Jens zu dir gesagt.
Ja, nee, sag sowas nicht, Michael. Das ist so.
Ja, das müssen wir unseren Zuschauern erklären.
Bei mir braucht man das nicht zu erklären, weil ich bin immer verwirrt.
Bei dir kann man das erklären.
Ja, bei dir kann man das erklären.
Ich habe eine wunderbare Veranstaltung mit Gunnar gehabt in Hamburg und das wurde ich als Michael Burchard vorgestellt und das fand ich süß.
Sie wollten eigentlich sagen Michael Wendler.
Gut. Hey.
Bei mir ist die Verwirrung immer groß, wie du weißt, heute besonders, und ich würde gern dich damit konfrontieren dürfen, weil ich bei der Nachrichtenlage, über die wir ja gelegentlich sprechen, gerade nicht so richtig einen Plan habe, weil die ganzen Themen, die diskutiert werden in den Mainstream-Zeitungen, Zeitschriften, Medien, irgendwie ich nicht folgen kann. Es ist also ganz einfach so, dass ich sage, die Debatten und das, was den Wählern wohl wichtig ist, wie ich höre, und was so von Bild bis Bild am Sonntag bis FAZ besprochen wird, ich aussteige und mir schwindig wird. Und da kannst du ja vielleicht mal mir auf die Sprünge helfen. Mhm. Weil du siehst das ja auch. Also es gibt, du hast mir letztes Mal erzählt, oder vorletztes Mal, dass der Wahl-O-Mat hat bei dir ja auch irgendwas ausgeworfen dann, was du wählen solltest. Ich habe vergessen, was.
Ich war ganz überrascht. Ja, die Grünen. Nein, ja. Die waren ganz am Ende. Als 25. Vorschlag waren bei mir die Grünen und oben war alles Mögliche. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber es sind Parteien, die ich nicht unbedingt wählen würde, aber die wurden mir da vorgeschlagen. Und was ich so faszinierend fand, dass die Themen, die mir am Herzen lagen, nämlich dieses, wie heißt das mit dem Corona und so,
ja,
die wurden auch berücksichtigt, aber in so einer Weise, dass ich das Gefühl hatte, das, was mich daran interessiert, kommt gar nicht vor. Die Frage, die gestellt wurde, war nämlich, wie sieht es aus mit den Patenten auf den Impfungen? Sollten die monopolisiert werden oder sollten die gewissermaßen Gemeingut werden? Und warum soll ich denn dazu jetzt eine Meinung haben, wenn ich das mit der Impfung insgesamt eher kritisch sehe? Und warum sollte ich das, ich weiß gar nicht, wusste ich nicht, was ich ankreuzen sollte. Ich war total überfordert. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht, was ich wählen soll.
Aber die Frage wurde auch nicht gestellt, oder? Wie du die Grundrechte und Corona und so weiter und ob man das mal lassen sollte? Nee, okay, gut. Ich habe das ja nicht gemacht.
Also nein, das wurde nicht gestellt, diese Frage. Also ich glaube, dass diese ganze Wahl-O-Mat-Geschichte auch eher was mit Agenda-Setting zu tun hat, als tatsächlich mit einem Abfragen von Sachen, die die Leute wirklich interessieren.
Ja, aber ich nehme dann den Umfragen, dass also das Klima ist das wichtigste Thema. Also Corona ist gar kein Thema, das ist ja durch.
Nein.
Also bis auf die
Impfmuffel. Das belastet die Leute ja auch nicht. Ja.
Das ist ja erledigt, alle geimpft, keiner mehr ansteckend außer uns. Habe ich auch gleich noch eine Frage. Aber dann ist Klima ist das wichtigste Thema für alle. Da musste ich dann an Björn Lomborg, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, False Alarm und so, der hat dann interessante Statistiken aus anderen Ländern, wo Klima von 18 auf Platz 18 ist. Das sind dann so Länder, wo es, und die haben dann so andere Fragen, wie wo gibt es denn hier ein Krankenhaus und wie wird man hier nicht zusammengeschlagen und wo gibt es eine Schule? Natürlich für uns völlig unerheblich.
Wir leben ja im Grunde im Paradies und haben verstanden, dass dieses Paradies auf Kosten des Klimas errichtet wurde.
Ja.
Und deshalb retten wir jetzt das Klima und lassen uns zusammenschlagen, kommen nicht mehr ins Krankenhaus.
Ach so.
Und verbieten unseren Kindern, in die Schule zu gehen.
Ja.
Die gehen dann demonstrieren.
Ach so, das hat also eine höhere Gerechtigkeit, dass wir diese anderen Punkte jetzt zurückarbeiten bei uns.
Ja, das ist so
auf das Niveau der dritten Welt.
Ja, das ist die Angleichung der Lebensverhältnisse auf globaler Ebene. Heißt ja nicht, dass das sozusagen nach oben angeglichen werden muss. Das kann ja auch nach unten angeglichen werden.
Ach so, insgesamt also um so eine größere Gerechtigkeit in der Welt herzustellen. Das gefällt mir. Aber da darf ich trotzdem fragen, weil mich das schwindelig macht, dass es ja eigentlich nur um die Frage geht, welche Einschränkungen wir jetzt gerne als erste und dann als zweite hätten. Ich habe bei diesem ganzen Klimathema, frage ich mich immer, das ist total toll, dass wir Atomkraft abschalten und dass wir Kohle bis 2030 abschalten und dass wir uns alle ein E-Auto kaufen, wobei wir gleichzeitig weniger Strom verbrauchen sollen. Du kannst mir das bestimmt erklären, wo kommt denn dann der Strom her?
Das kann ich dir ganz klar sagen, der kommt aus der Steckdose. Das haben Forscher jetzt festgestellt. Und ich finde das auch in Ordnung, weil das ist ja Ökostrom.
Ach so, ja, okay. Gut, also wundert euch nicht, dass ich jetzt gerade hier ein bisschen überbelichtet
bin. Das ist Sonnenenergie, wir sprachen
genau,
vorhin, du sprichst auch mit Ökostrom.
Kaum spricht man über Sonnenenergie, wird man gegrillt. Du
machst, das heißt ja, Photosynthese, glaube ich, machst du auf deiner Schulter.
Da wächst dann irgendwas Grünes raus. Dann muss ich die auch wählen.
Nee, das hat mich immer schon gewundert, weil ja das mit dieser Ökobilanz ist ja so, dass man da, glaube ich, so lange rechnen kann, bis man grün ist, aber dass der Dreck trotzdem in die Umwelt kommt, oder? Dass man das so kaufen kann, Öko. Und ich glaube, man trennt vor allem den Nutzungsort der Energie vom Emissionsort des Drecks.
Ja. Das scheint mir auch ein ganz vernünftiges Prinzip
zu sein. Da merkt man das nicht so. Dann hat man so ein richtig gutes Gewissen. Wobei hier in Köln ist es ja auch Brauch, ich weiß nicht, wir sprechen ja über die wesentlichen Nachrichten der Woche, dass man seinen E-Scooter oder seinen E-Roller in den Rhein wirft. Das ist auch schön, weil da gibt es dann Taucher, die holen die dann wieder raus, laden die auf und stellen die dann wieder mit dem Diesel-LKW an die richtige Stelle, damit die Leute dann am nächsten Tag den wieder vorfinden, um ihn dann am Abend wieder in den Rhein werfen zu können.
Okay, danach ist dann aber
wegen auch der
Akku. Der Akku ist dann auch kaputt in dem E-Roller, davon gehe ich aus. Also den muss man dann austauschen, oder?
Ich denke, wahrscheinlich.
Ja, also wahrscheinlich, ja. Hier, ich habe auch gesehen, hier bei uns im Landkreis stehen wahnsinnig viele irgendwie dann leer gefahrene E-Postautos. Da gibt es sehr schöne Fotos, die mehrere Hektar Land füllen. Aber für unseren Fluss brauchen wir solche E-Roller nicht. Wir haben hier Containerschiffe, die stecken bleiben.
Ach so. Das ist auch, ach, wohnst du da am Suezkanal, oder?
Ja, genau, oder so heißt Panam, Panam. Der. Der heißt hier schon Elbe in dieser Gegend.
Ja. Also, aber du wolltest gut. Ja eigentlich darauf hinaus, dass die Nachrichtenlage, sagen wir mal, so nationale Besonderheiten aufweist. Dass der Deutsche in seiner Verantwortungssensibilität eher so im feinstofflichen Bereich unterwegs ist, während in anderen Ländern tatsächliche Probleme zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung werden.
Ja. Also nochmal, ich wollte einfach nur darauf, auf das Geständnis hinaus, dass ich gerade ein bisschen überfordert bin und mir ein bisschen nicht nur psychosomatisch findig wird, wenn ich das höre, was hier so im Vordergrund steht. Also ich glaube, wir haben das schon zu Beginn, also wir nicht, wir beide kennen uns ja erst seit wenigen Monaten und wir sind schon wie Brüder, das finde ich auch ganz toll, aber wir haben ja von Anfang an sind für mich so viele Dinge in den Hintergrund geraten durch die Corona-Fragen, also sowohl, dass die aufgeblasene Geldmenge kurz vor Corona schon zu viel war und das alles fast schon explodiert wäre, dann kam ja Corona ganz schön. Aber auch die anderen Fragen, die kommen mir seitdem überhaupt nicht mehr in den Vordergrund und mich irritiert das. Also ich will dich damit nicht langweilen. Wenn ich lese, dass die Russen irgendwie ein schönes Manöver machen mit ihrem Zapad 21 oder wie das heißt.
Was ist das?
Das ist ein großes Militärmanöver. Zapad heißt Westflanke. Das machen sie jetzt gerade mal, also um auch kurz mal den Finger zu heben mit...
Das machen die als aggressiven Akt?
Nein, die üben einfach nur mit 200 Millionen Soldaten und auch mit autonomen Waffensystemen, einfach um mal zu zeigen... Wir sind ja freundliche Nachbarn, aber hört mal auf, irgendwie euren Dreijährigen Deutschland vorzuschicken, der uns da mal irgendwie Stinkefinger zeigt. Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
Möchtest du damit andeuten, dass etwa sowas wie Entspannungspolitik, internationale Dialog auch ein Thema ist, nicht nur Klima?
Du meinst da draußen in der Welt oder ja. Sollte hier sein? Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass man sich, wie gesagt, ich bin heute ein ganz verwirrter Gesprächspartner. Weil ich von Anfang an diese komischen Fragen mir gestellt habe und mir immer noch die Frage stelle, wäre es nicht eine gute Idee, wenn sich, nur mal so ganz naiv gefragt, Paris, Berlin und Moskau irgendwie ganz toll verstehen, weil wir sind ja eigentlich alle direkte Nachbarn und da gibt es ja vielleicht sogar eine Verbindung und man könnte so sogar direkt durchfahren und die einen haben ganz viel Rohstoffe und die anderen haben ganz tolle Theater und die in der Mitte, ja, die können halt nichts, aber da kann man ja durchfahren und gut essen.
Moment, wo kann man gut essen?
Ja, also
du bemühst die gruppenspezifische Vorurteile.
Ja, okay, hier in der Mitte gibt es gute Bratwurst. Also das man könnte
man. Ja, aber die muss man sich verdienen.
Ja, im Moment. Aber das wäre so einfach, wenn man sagen würde, wir verstehen also meinst, uns.
Wenn wir deeskalieren Europäer. Und Frieden stiften, kriegt man die Bratwurst auch. Ja. Ja, das wäre eine schöne Idee. Ich weiß genau, was du meinst. Also es gibt ja sicherlich Aspekte, die auch bedrohlich sind neben dem Klima oder vielleicht noch bedrohlicher. Und sowas wie Frieden ist ja eigentlich mal lange ein Projekt der Außenpolitik gewesen. Oder als solches zumindest vorgeblich verfolgt worden.
Ja, Und das ist ja, wie gesagt, das erklärt vielleicht meinen Schwindel, dass ich sage, das findet mir zu wenig statt. Frau von der Leyen hält dann eine State of the Union-Rede unter der Woche im Europaparlament, was ich auch ein bisschen unangemessen finde, aber ja, könnte man ja tatsächlich mal machen.
Was hat sie gesagt?
Ach, weiß ich nicht, da höre ich ja nicht hin, aber dass man sagt, das ist, die Europäer machen ja sowieso nichts von dem, was sie sagt, also selbst wenn es vernünftig wäre, was es selten ist. Aber dass man diesen Zusammenhalt.
Ich spüre so ein bisschen, dein Herz schlägt schon für die EU, oder?
Das ja, so ganz aus, entschieden. Ja.
Das aber Projekt nicht, Europa ist.
Aber nicht für. Mein Herz schlägt für die EU von bis inklusive der Russen.
Ist das eigentlich dasselbe, Europa und EU? Ja, ne, oder?
Ach, das weiß ich nicht.
Wer jetzt ganz die schlecht. EU kritisiert, der ist ja gegen Europa. Ja, das wird immer so getan. Ich dachte mal, das wäre zweierlei. Also das eine ist ja, glaube ich, was Geografisches und das andere ist der Zusammenschluss von Ländern, die gar nicht mal die ganze Fläche Europas abdecken.
Du kennst meine ganz grundsätzlich naive Haltung. Ich glaube, wir haben hier in Europa mit, wenn man noch die Russen als irgendwie Nachbarn versteht, die auch nicht per se irgendwie böse sind. Ich weiß, die haben jetzt in den letzten Jahren Moskau immer näher an unsere Panzer rangebaut. Das ist natürlich auch eine reine Unverschämtheit.
Das haben die extra.
Ja, also es gibt ja auch Museumshöfe hier, die man so umzieht. Die machen das mit ganz Moskau und plötzlich stehen die direkt an der Grenze.
Das ist schon ein aggressiver Akt, den ich als bedrohlich erlebe.
Ja, aber da könnte man sich ja vielleicht auch
Putin
verständigen.
Putin ist auch homophob.
Ja, auch das. Aber trotzdem könnte man vielleicht ins Benehmen sich setzen mit diesen Menschen, inklusive der Europäer. Ich kann mit Bayern weniger anfangen als mit Italienern. Aber gut, das ist, man kann sich ja da sicherlich irgendwie treffen. Und mir
das
scheint
da besser. Ich muss ein bisschen auf dich aufpassen,
lieber. Ja, du musst auch,
ich bin heute Antidiskriminierungsbeauftragter dieser Sendung doch in Schwierigkeiten. Apropos, ich bin nicht nur Antidiskriminierungsbeauftragter, sondern ich bin auch beauftragt, die lieben Zuschauer daran zu erinnern, dass sie diesen Kanal unterstützen können, indem sie ihn abonnieren.
Das muss ja, ich jetzt loswerden. Das finde ich gut. Oder? Danke, dass du das sagst. Ja, ich sage das auch mit laut nochmal mit. Ich echoe das. Ja, das wäre ganz toll. Wir haben sogar einen Podcast-Kanäle jetzt und so.
Ja.
Also weil es Menschen gibt, die uns gerne zuhören. Vielen Dank. Und die uns nicht unbedingt gerne zusehen.
Was mich ein bisschen kränkt.
Ja, ich weiß.
Jetzt schon seit geraumer Zeit dieses Shampoo verwende.
Ja.
Und denke, das ist auch wert, dass Menschen sich das ansehen. Aber ich kann das auch verstehen. Also viel passiert ja visuell nicht bei uns beiden hier, oder?
Nee, wir können das mal wieder so ein bisschen aufbrezeln mit ganz viel Grünscreens oder Spezialeffekten.
kommt alles.
Das machen wir auch demnächst. Nehmen wir es mal für Spezialeffekte und Einblendungen.
Ich habe noch ein Thema.
Ja.
Wir, das Verrückte an unserer Sendung ist ja, wir machen immer so eine Zeitreise. Ne? Wir sind ja live sonntags. Aber manchmal sind wir intellektuell noch ein paar Tage sozusagen zurück. Vielleicht hast du das
intellektuell, wenn ich mein Leben lang zurück.
Das ist eine Meldung. Ja, ich glaube, beim Ton nennt man das beim Ton? Latenz. Ja? Also es hat mir auch bei einigen Videos, glaube ich, dass ich den Mund schon geschlossen hatte und trotzdem noch Sprache von mir im Kanal unterwegs war, Bild und Ton. Und so ein bisschen ist das auch so bei unserer Sendung. Also manchmal könnte man fast auf den Verdacht kommen, wir würden aufzeichnen. Es gab einen bösen Terroranschlag in Deutschland. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Habe ich in den Nachrichten gehört. Ich glaube, man weiß noch nicht allzu viel. Offensichtlich ein 16-Jähriger mit Migrationshintergrund hat irgendetwas Böses mit einer Moschee vorgehabt und die Sicherheitskräfte haben es vereitelt. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt offensichtlich noch andere Themen, die jetzt kommen vor der Wahl, vor Klima. Und ich finde das Aufploppen von Themen immer besorgniserregend. Weil natürlich, gerade wenn wir uns vor der Wahl befinden, sind natürlich solche Themen immer auch gewissermaßen verzerrt in ihrer Bedeutung. Also was folgt daraus? Müssen wir jetzt sprechen über Terrorgefahr? Müssen wir jetzt über die Aufrüstung der inneren Sicherheit sprechen? Wer wird daraus jetzt Profit schlagen aus dem Thema? Werden die Parteien überhaupt sich dieses sensiblen Themas annehmen? Oder ist es überhaupt legitim, das zu thematisieren? Ich muss nur sagen, mich hat es einfach erschrocken. Also ich bin ehrlich gesagt abgestumpft im Hinblick auf die Nachrichtenlage, weil ich dieses Ganze, wer ist jetzt geimpft und wer nicht, das interessiert mich schon gar nicht mehr. Und jetzt so ein Thema, das kommt mir völlig quer. Ich kriege das nicht verstoffwechselt. Ich dachte, du hättest vielleicht eine dazu eine Idee, aber lieber auch
nee,
nicht
so. Aber das liegt ja, wie ich dir schon sagte, an meiner generellen Verwirrung, weil die Themen, die uns beschäftigen sollten, also sind, es geht ja eigentlich alles unter. Also das hier, da hast du recht, was soll das jetzt? Das gehört jetzt hier gar nicht rein. Also von der Wirklichkeit gehört das gar nicht rein, in das, womit wir uns beschäftigen sollten. Nee. Aber deswegen hast du völlig recht. Danke, dass du heute Nachsicht mit mir hast, dass ich kein ernstzunehmender Gesprächspartner bin. Mir fehlt da nicht nur das, was ich vorhin schon sagte, also wie ist denn das eigentlich mit Russland und Paris, Berlin und so weiter, aber auch andere Fragen. Weil ich, da müssen wir dann doch vielleicht einmal ganz kurz noch bitte Corona ansprechen dürfen, ja. Weil also nicht nur wegen der demnächst kommenden 1G und so weiter, ist ja eigentlich schon 1G, in Hamburg jedenfalls, es ist schon so, genesen gibt es ja gar nicht.
Darf ich kurz dazwischen fragen?
Ja, natürlich.
Ich habe jetzt auch tatsächlich auch besorgte Mails bekommen von Menschen, die sagen, also nach der Wahl kommt die Impfpflicht. Glaubst du das?
Ich glaube nicht, dass wir eine Impfpflicht brauchen, weil wir ja schon einen Impfzwang haben.
Das wäre zwischen Hard Governance und Soft Governance, genau. Ja,
ja, das wäre ein Rückschritt. Also wenn man dann sagt, könnt ihr wieder euch rausreden, wir masern impfen, hieße ja auch, man könnte dann sagen, nö, mache ich nicht, Strafe und dann kann ich wieder teilnehmen. Es ist ja tatsächlich so, bei der Masern-Impfpflicht so. Und hier ist es ja so, wenn ich nicht mehr essen und nicht studieren kann, weil ich natürlich nicht als Student 500 Euro im Monat für jeden Tag einen Test ausgeben kann, dann ist das ja faktisch tatsächlich ein gesellschaftlicher Impfzwang. Also brauche ich keine Pflicht.
Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch auf was anderes hinaus, glaube ich.
Nein, das wissen alle, die uns heute zuhören, sicherlich. Ich wundere mich dann immer über, ich kann es nicht lassen, ich möchte und kann mich immer noch weiter über Karl Lauterbach wundern, wenn ich den höre und lese. Also ich muss das einmal zitieren dürfen. Also du hast es sicherlich auch gehört, alle haben es gehört. Ich möchte es trotzdem sagen, die sehr hohe Zahl Infizierter trotz Impfung zeigt, dass die Rückkehr zur Normalität, zur sofortigen Infektion und Erkrankung der Ungeimpften mit Covid führen würde. Daher werden wir erst normal leben können, wenn Ungeimpfte infiziert oder geimpft wurden.
Bitte nochmal und etwas langsamer. Ja, eher so ein schlichtes intellektuelles Gemüt.
Ja, das ich auch. Also das ist einfach so, das sind die Infizierten, gut, also die sehr hohe Zahl Infizierter trotz Impfung zeigt.
Also er gibt erstens zu, dass Impfung Infektionen nicht vermeidet.
Okay, genau.
Dann?
Zeigt, dass die Rückkehr zur Normalität, zur sofortigen Infektion und Erkrankung der Ungeimpften mit Covid führen würde.
Weil die Impfung nicht wirkt, können wir nicht zur Normalität zurückgehen, weil die Ungeimpften eine Art Risikogruppe sind.
Ja, daher werden wir erst normal leben können, wenn Ungeimpfte infiziert oder geimpft wurden. Also nie.
Aber interessant, auch das heißt aber auch, wer ist schuld, wenn wir nicht wieder normal leben können? Die Ungeimpften?
Natürlich.
Und die Impfung ist auch so eine Art Selbstzweck. Also jedenfalls hat sie nichts mit dem Infektionsgeschehen zu tun. Mhm. Aber sie ist eine Hürde, die genommen werden muss, damit wir wieder normal leben können.
Ja, und wir wollen ihn jetzt auch gerne links liegen lassen, aber wie wir jetzt wissen, unter der Woche hat ja auch Scholz bei Herrn Altmaier weitere 150 Millionen bestellt für die Ausfälle jetzt in der Veranstaltungsbranche in den kommenden Lockdowns. Also die wahrscheinlich ja nur für uns gelten als Ungeimpfte, aber so, also ich nehme das weiterhin erstaunt zur Kenntnis. Auch wenn wir das Thema nicht mehr groß vertiefen wollen.
Nee, ich muss das jetzt vertiefen, weil ich bin ja auch Abonnent des kleinen Tierfreund. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Der kleine Tierfreund.
Der kleine Tierfreund. Das ist so eine kleine Zeitung für Menschen, die so. Ja, und da habe ich jetzt was Interessantes gelesen. Es werden neuerdings Spürhunde eingesetzt, um Corona zu identifizieren bei Konzerten in Hannover zum Beispiel.
Ehrlich?
Begleitet, glaube ich, von der Fachhochschule für kleine Tierfreunde. Also die Ernst,
für kleine Spürhunde.
Entnehmen die Spürhunde Proben in den Achselhöhlen oder irgendwo anders, weiß ich nicht.
Du verarschst
eher
mich.
Im Ellbogen. Nein, das stimmt. Und dann schnüffeln die das und dann können die so, dann singt dann zum Beispiel, ich glaube, Sarah Connor singt dann. Und wenn der Hund was riecht, nein, das stimmt.
Und das wird nicht besser, Matthias.
Nein, nicht ich bin das Problem, sondern das ist wahr. Und die wollten sozusagen eine Hundestaffel, die dann den Corona-Spreader oder Superspreader identifizieren an seinem Geruch und damit wir endlich wieder zur Normalität zurückkehren können. Weil
ja, das habe ich aber trotzdem nicht verstanden. Hilf mir mal. Also Moment, also die Spürhunde
riechen, ob du Corona hast.
Robert und Koch, die beiden Spürhunde, gehen dann an die Menschen ran, lecken an den Achselhöhlen oder wo auch immer oder am Ellenbogen und machen dann so einen kleinen Kochsche Postulate-Check und kriegen ein Isolat von Covid, was sonst auf der Welt noch niemand hat.
Ja.
Ist ja toll.
Ja, ich bin begeistert.
Also fantastisch.
Und das wird mit Forschungsmitteln der Deutschen Forschungsgesellschaft, glaube ich, sogar gefördert.
Das ist ja gigantisch. Also PCR-Hunde, deutscher Bauart.
PCR-Hunde, also die Zuverlässigkeit des PCR-Tests wird überboten. Ja, okay. Stimmt. Ich habe das heute, Donnerstag in den Nachrichten gehört.
Ja. Wir haben ja auch so eine Rubrik dort beim Norddeutschen Rundfunk, wo man den Leuten so komische Geschichten erzählt, die natürlich nicht stimmen. Und wenn sie das erkennen, kriegen sie 10 Euro.
Wenn du es rausfindest.
Ja.
In der Tagesschau gibt es die Rubrik auch. Da muss man die richtige Meldung raus.
Stimmt. 6 aus 49.
Ich gewinne da regelmäßig, weil es ist meistens der Name des Sprechers.
Okay.
So Jens, jetzt lass uns mal ein bisschen ernsthaft sein.
Ja gut, ich wollte dann noch zumindest einen Hinweis unterbringen, dann werden wir ganz ernsthaft. Das sagte ich dir ja schon verwirrenderweise. Du weißt, wir haben auf unserem Kanal, wir haben ja zwei Kanäle, also einmal B&B, dann haben wir noch Info, BB Talk. Und da habe ich ja diesen Film, den ich mit Tom, Mr. Deviegate Lausen gemacht habe. Zahlen bitte. Auch da, wenn
du so ein bisschen fremdgegangen bist, ne?
Oder ja, aber
hinter meinem Rücken mit anderen Männern Filme gedreht hast. Ja.
Doch, ja, du talkst ja auch fremd mit Gunnar. Vor Leuten. Und ich habe das ja wenigstens nur mit einem und nicht mit 133.
Distanz gewahrt, ja genau.
Ja, okay. Ja. Also, nein, aber
dieses, das ist ein super Format.
Zahlenbitte ist ja schon mal ganz, ist ja zumindest auch, ist ja richtig verstanden worden, als wir wollen ja gar keinen verarschen. Wir sind ja auch nicht gesperrt worden, weil wir verbreiten ja nur die Wahrheit. Es sind tatsächlich 600 bis 830.000 tote Geimpfte zu Weihnachten zu erwarten. Kriegt man erstmal einen Schreck. Ich finde es nur auch ganz schön, wenn man damit erreicht, was wir ja tun, dass man sagt, es kommt ja immer darauf an, wie man die Zahlen erzählt und was man so weglässt. Und ich habe gerade die Sterbefälle heute auf den Tisch gekriegt und habe dann auch irgendwie fast in Ohnmacht gefallen, als ich gesehen habe, wir haben ja, also im letzten Jahr, in 2020, verglichen mit 2000, haben wir ja fast doppelt so viele alte Menschen verloren.
Wegen Corona.
Nein, das, also so einfach generell. Also wir haben einfach so viele Tote gehabt. Ja, verloren. Wenn man diese Zahl nur anguckt und sagt, okay, das sind ja 250.000 mehr Alte in diesem Jahr 2020 gestorben, ist das natürlich schrecklich. Das ist ja sowieso dann irgendwie immer schrecklich, wenn jemand stirbt. Aber wieder diese Sensibilität mit Zahlen, dass man dann sagt, ja, was heißt denn das eigentlich? Also, ach so, ja, aber es sind die Leute, die Sterberate ist ja nicht höher, sondern im 2020 so niedrig wie noch nie unter den alten Menschen. Das haben wir...
Im Moment, das kapiere ich jetzt nicht. Erst sagst du mir, es wären so viel wie genau, nie gestorben, ja, und dann sagst du so wenig wie nie.
Weil es so viele, zum Glück, so viele Menschen sehr alt werden in Deutschland. Und das, wenn man dann anerkennt... Auch, und
deshalb dürfen die dann sterben, oder was?
Nur ja, na gut.
Das ist auch eine grundspezifische Vorurteile.
Ja. Ja, da sind wir, dass diese Forderung von
dir. Ich finde, jeder Tote ist ein Toter zu viel.
Ja.
Ich finde, es sollte das Grundrecht auf Unsterblichkeit im Grundgesetz verankert werden.
Mhm. Ja, oder?
Alternativ könnte man auch das Sterben verbieten. Also es gibt ja Leute, die so aus reiner Bockigkeit sagen, nee, dann sterbe ich halt.
Ja, das finde ich aber fast besser, weil diese Grundrechte, wenn du es als Grundrecht verankerst, kannst du es ja abschaffen. Haben wir ja gerade gesehen. Das machen wir ja jetzt die ganze Zeit.
Aber also eine Lebenspflicht vielleicht, eine Lebenspflicht.
Ja, ist auch schön. Ja, na gut, da waren wir jetzt schon relativ nah dran. Im Grundgesetz war ja bis vor relativ kurzem also auch angelegt. Man durfte sich ja das auch nicht selber nehmen, dieses Leben. Das hat einem ja der Staat geschenkt und das kann man ja nicht dann einfach, weißt. Also aber es wäre ganz gut. Also ich finde so eine Überlebenspflicht wäre sicherlich am wirksamsten. Die Frage ist nur, wie du es dann sanktionierst, wenn da jemand straffällig wird und am Ende ja, vielleicht doch mit 100, mit 103 dann doch mal sagt, so, danke, war's.
Wir machen jetzt blöde Witze, um das auch nochmal einzuordnen. Ich glaube, über den Tod darf man und muss man lachen, weil er alle ereilen wird. Und das, insofern reden wir über Dinge, die uns genauso betreffen, wie die, die jetzt tragischerweise in dieser Statistik auftauchen. Ich glaube, unser Scherz gilt auch nicht denjenigen, die davon betroffen sind, sondern gilt denjenigen, die daraus Politik machen wollen. Ich glaube, das ist der Punkt, dass man den Tod als etwas Vermeidbares darstellt, das irgendwie nicht zum Leben gehört und das irgendwie der politischen Agitation zugeführt wird, jetzt im Rahmen von Corona. Ich glaube, das ist der Gegenstand unserer Kritik, oder?
Ja, das wäre sicherlich, wir können das, glaube ich, sehr kurz, ich hoffe, andere folgen uns, oder du weißt, wenn man sich klar macht, dass wir sterblich sind, und das ist eigentlich jeden Tag so, also man kann auch Pech haben, gegen den Brotschrank laufen oder sonst was oder vom Fahrrad fallen, dann wäre uns das alles nicht passiert. Also wir wären nicht in der Situation, in der wir jetzt sind. Wenn man sich das klar macht und gerade wenn man 80 oder älter ist und ein erfülltes Leben hatte, natürlich kann man dann 100 werden, auch bei bester Gesundheit, aber so wie es für mich und dich jeden Tag gilt, es kann uns einfach treffen. Es gibt keine durchschnittliche Lebenserwartung, heißt ja nicht irgendwie, da ist eine Garantie drauf. Und wenn das nicht geklappt hat, geht es
Moment, das ist jetzt schon zu früh.
Ja, genau. Hier stand 75 hier drauf gehabt. Das heißt hier 45.
Ich überlege gerade, wie man das in Parteipolitik übersetzen könnte. Ich glaube, die Grünen würden das Sterben verbieten. Die SPD würde ein Recht auf Unsterblichkeit verhängen, oder? Und das andere wäre ein Thema für die FDP, dass man so eine Art Kontraktionismus mit dem Tod macht, dass man so eine Art ökonomische Konstellation macht. Dass man auch Lebenserwartung kaufen kann, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber das war jetzt ein bisschen albern. Du hast ja, aber trotzdem nee, recht, nein, aber ich würde es gerne ins Philosophische wenden, wenn ich darf. Ich habe nämlich ein hervorragendes Buch von einem gewissen Jens Böttcher gelesen.
Den kenne ich, das ist mein Bruder, ja.
Kenne ich gut. Und da hat mich begeistert, dass er sich auch mit Blaise Pascal beschäftigt. Hier, Moment. Und ich grüße unseren Zuschauer aus Wien, der mir geschrieben hat, dass er sich immer die Bücher anguckt, die wir hier empfehlen. Und der Pascal, der lohnt sich auch. Der ist ein bisschen sperrig, aber es gibt da ein sehr schönes Bild darin. Und er beschreibt die Situation unseres Lebens auf der Erde mit einem Wartezimmer, mit einer Zelle. Und irgendwie sitzen wir da alle drin und wissen nichts mit unserer Zeit anzufangen und ab und zu wird jemand abgeführt und verschwindet daraus und stirbt. Und damit ist eine Aufforderung verbunden. Und politisch, wenn man es politisch deutet und naiv zeitgenössisch, würde man sagen, ja, warum unternimmt denn die Merkel nichts dagegen, dass da dauernd Menschen sterben? Das wäre sozusagen die politische Perspektive, aber das ist nicht die von Blaise Pascal. Pascal wirft ja eher die Frage auf, ja, warum füllt ihr euer Leben nicht mit Sinn? Ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Also findet etwas anderes mit eurem Leben anzufangen, als bloß um die physische Existenz zu kämpfen, sondern gebt eurem Aufenthalt in der Welt irgendwie eine Tiefe, eine Bedeutung. Und das bedeutet nicht nur das Leid vermeiden, sondern möglicherweise im Leid das Glück finden. Also,
ja, aber das ist, da sind wir dann kurz bei Agamben, weil das ist ja vollständig verschwunden. Also wenn der hat ja recht, wenn er sagt, es ist jetzt reduziert aufs nackte Überleben. Aber tatsächlich, also auch möglichst ewig, was ja nicht möglich ist. Aber dass man sagt, wir sind jetzt, ja, man muss jetzt jeder darf, man darf nicht mehr sterben. Aber es muss keinen Zweck und keinen Sinn haben, muss ihm auch keinen Sinn geben. Es geht nur darum zu überleben. Also das ist das eigentlich Erbärmliche an dieser Situation. Deswegen meine ich, wenn wir das wüssten, das Leben ist jederzeit fragil und es kann jederzeit vorbei sein, dann wacht man morgens irgendwie, weißt du, kennst ja meine bescheidene Philosophie, dass man dann wachst du morgens auf und sagst, oh juhu, ich lebe noch, der Tag ist zu 98% gelungen und wenn ich abends noch eben ins Bett komme, waren es 100%. Also aus dieser.
Das musst du mir aber jetzt nochmal ein bisschen erklären, damit der Unterschied zum nackten Überleben deutlich wird.
Nein, ich habe wieder
die Gelegenheit. Du gibst dem Leben ein Gewand, nämlich das Gewand des Glückes, indem du nämlich, nicht Erwartungen und Funktionalitäten verlangst, sondern dass du eigentlich auch dankbar dein eigenes Leben als ein Geschenk morgens in Empfang nimmst und sozusagen daraus einen Zauber für den Tag.
Ja, erst recht, wenn man in einer so privilegierter Situation ist wie wir, also wo es einem ja nichts mangelt. Wir sind, Ja, doch, es mangelt uns jetzt ein bisschen an Bewegungsfreiheit und an Politikern, Fall, ja, die vernünftig sind und Menschen mit Hirn um uns herum. Das ist schon recht. Also man könnte jetzt quengeln.
Nee, aber du grundsätzlich weißt, was du meinst.
Sind wir in einer sehr guten Situation und wenn man sich dann der eigenen Sterblichkeit bewusst ist, dann passiert das nicht, was uns im letzten anderthalb Jahren passiert ist, dass da einer durchs Dorf reitet mit einer komischen Frisur und sagt irgendwie, wer, der schon mal Snickers gegessen hat, muss sterben. Und wenn man sich in seinem Haus versteckt und sagt, oh Gott, ich bin zwar schon 105, aber vielleicht muss ich irgendwann sterben, dann sperre ich lieber alle anderen mit ein. Das ist so absurd, weil da einfach in der ganzen Tiefe was fehlt, offensichtlich. Also nicht nur die Lektüre von Blaise Pascal, wo ich, glaube ich, auch den Satz zitiert habe, das ganze Unglück der Menschheit rührt daher, dass sie nicht zu Hause still in einem Raum sitzen können. Genau. Das ist ja auch so ein großes Wort.
Ja, das wenn ich das, genau, deshalb habe ich ihn auch zitiert. Ich habe mich unglaublich gefreut, in deinem Buch meinen Lieblingsautor zu entdecken. Was er damit meint, ist ja das Horror-Vakui. Ja, dass wir eigentlich, dieser Raum steht ja für die ungefüllte Leere, die wir aus eigener Kraft nicht zu füllen in der Lage sind, wenn wir uns nicht öffnen im Hinblick auf etwas, was uns diesen Sinn auch schenkt. Und das wäre für Pascal natürlich irgendwie das Göttliche. Das ist nicht irgendwie einfach jetzt Gehorsam gegenüber irgendwelchen Kirchen, sondern das ist die Anerkennung, dass der Mensch in Beziehungen steht, die er ja, als Kraftquellen nutzen kann. Ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Also es ist ich finde auch diesen unglaublichen Satz, das Schweigen der unendlichen Räume erschrickt mich. Also dass der Kosmos, wenn ich da emporgucke, auch eine Form von Bescheidenheit in mir hervorbringt. Der Mensch ist wie ein Schilfrohr, sagt er. Ne? Ein sehr relativ brüchiges, aber eins, das denken kann. Das mit dem Schilfrohr, das fand ich so toll, wenn ich das noch erzählen darf, das hatte ich in meiner Abiturklausur Religion, die war ganz schlimm, ich habe es nicht verstanden, was damit gemeint war. Und das Tolle, hast du das verstanden mit dem Schilfrohr?
Ja, du hast mir das erklärt, dann verstehe ich natürlich alles. Aber
ja, also das Verrückte ist ja, dass das Schilfrohr ist ja innen hohl. Ne? Und es ist ja eigentlich, es ist ja eine Leere, die umgeben ist von etwas. Und wir sind immer geneigt, eigentlich das Wesen in der Mitte, im Zentrum zu suchen. Und was wir da lernen, ist, dass eigentlich, dass wir von der Peripherie, von der Berührungsfläche zum Kosmos leben. Das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke dabei. Und das heißt sozusagen, unser Kern ist nicht das Entscheidende, sondern das Fruchtfleisch, unsere Haut, mit der wir mit anderen in Kontakt kommen und Beziehungen aufbauen. Also da schließen sich unglaublich viele schöne Gedanken an. Und das eine ist also, glaube ich, die Tragik unserer menschlichen Jämmerlichkeit und Mickrigkeit. Und das andere ist aber auch die Offenheit für das Große und Schöne, was uns geschenkt werden könnte. Und ich glaube, Politik ist nicht der Erfüllungsort des Großen und Schönen.
Das ist nicht aktuell. Das ist wahnsinnig schön.
Findest du das so pessimistisch?
Nein, das finde ich immer wahnsinnig schön. Etwas Schreckliches, wahnsinnig lyrisch und schön formuliert. Ich müsste jetzt ganz kurz, aber weil das Schilfrohr, ich weiß gar nicht, ob es passt, uns hört ja zum Glück keiner zu. Kennst du Hafiz? Hast du den irgendwie zufällig mal an? Nein, sowas guckst du nicht.
Du weißt, wie ungebildet ich
bin. Nein, aber du bist ja der gebildetste Mensch.
Ganz wenig und tu immer so, als wäre das, ja.
Es gibt um dieses Schilfrohr und dieses Nichts und das Zerbrechliche und so weiter. Mir fällt nur jetzt gerade, bitte, ich muss es aus der Erinnerung mal rezitieren. Das ist sehr, sehr kurz. Es ist einfach nur, ich bin das Loch in der Flöte, durch die Gottes Atem bläst.
Und was ich ist als das? Flötist natürlich der ideale
Adressat. Deswegen passt es ja. Und was ist das für eine herrliche Melodie? Also, dass man sagt, das ist schön, fand ich immer sehr schön, dass man sagt, ah ja, doch, das ist genau der Punkt.
Ich bin ja gar nicht lächerliche gezogen.
Nein, das darfst du. Nein, weil dein Flötenspiel ist natürlich noch weit über dem von Hafiz. Aber das ist einfach ein schöner Gedanke und der ist ja dann auch aus dem, das sind ja ganz andere Kulturen als unsere. Nur diesen verbindenden Gedanken. Ich fand das schön. Also das mal, ich bin gar nicht.
Wunderschön, wunderschön. Ja. Oh, hör mal, lass uns mal was zur Motivgeschichte der Flöte machen.
Ja, oder zu.
Ich habe hier noch was Tolles. Ah, Moment. Wir dürfen auch spontan sein, oder? Moment hier.
Ich wüsste nicht, dass wir je was anderes fahren, weil ich nicht weiß, wie hier reinkommen,
was du total geskriptet von vorne bis hinten. Moment.
Ach so, okay.
Ich hab hier was ganz... ich finde es jetzt nicht. Ich suche es fürs nächste Mal raus. Da geht es um eine Allegorie der Liebe durch die Flöte in einem Buch, das einen missverständlichen Titel hat, Anais Nin.
Ja.
Haus des Inzest. Es geht aber nicht um Inzest.
Bundestag?
Bitte?
Bundestag.
Es gibt ein Musikinstrument, die Quema, das aus Menschenknochen geschnitzt wird. Seine Entstehung verdankt es der Anbetung eines Indios für seine Geliebte. Als sie starb, schnitzte er aus ihren Knochen eine Flöte. Die Töne der Quema sind eindringlicher und wehmütiger als die einer gewöhnlichen Flöte. Wer schreibt, kennt diesen Vorgang. Ich musste daran denken, als ich mein Herz ausspie. Nun warte ich nicht darauf, dass meine Liebe stirbt. Oh Gott, passt überhaupt nicht, aber ich dachte,
Gut, ich werde mir jetzt doch hier einen Zettel machen. Ich will das auch lesen. Ja. Da muss ich wieder die Links machen. Ich ahne schon, dass ich jetzt... ich schreibe das schon auf.
Ja, was daran so schön ist, es wird eine Jesus-Erzählung findet statt, auch in dem Buch. Deshalb, ich habe mich viel mit der Peripherie beschäftigt und mit unserer Haut. Ich habe das schon mal angedeutet und da geht es darum, dass der Jesus als ein Hautloser dargestellt wird, der so völlig entfesselt und entgrenzt in seinem Fühlen ist und jede Berührung ist für ihn eine sinnliche Erschütterung und zugleich eine unglaubliche Eröffnung. Deshalb komme ich jetzt drauf. Ich finde das ein spannendes Motiv. Entschuldigung, bin etwas abgewichen. Wir sollten
das macht überhaupt nichts. Wir sind gar nichts gebunden.
Wir sind jetzt auch noch
wir sind so unorganisiert zum Glück und ich weiß nicht mal, wie lange wir heute uns unterhalten dürfen. Keine Ahnung, hast du eine Uhr? Nö, aber ist auch egal.
Ich wollte noch vorschlagen, wie wir vermeiden, wahnsinnig zu werden.
Ja, das sollte ich.
Ist ja meine kleine Reihe.
Ja, ich habe aber auch einen kleinen gelben Zettel, da stehen auch so Dinge drauf, die können wir aber auch alle.
Nee, mach du doch.
Möchte ja unbedingt wissen, wie ich nicht wahnsinnig werde. Das ist ja immer kurz davor bei mir. Das ist
ein ganz schöner Punkt eigentlich, passt vielleicht sogar zu einem Nice Nin. Wir könnten freudvolle Dinge mit unseren Leibern anstellen.
Das passt dann allerdings zu einem Nice Nin, ja, okay.
Nee, und zwar nicht das, was du jetzt natürlich
denkst. Für sowas werden wir jetzt gesperrt.
Nein, nicht was du jetzt denkst. Das ist, weshalb das so wichtig ist. Ich glaube, dass das Hygieneregime unseren Körper ja eigentlich als Kriegsgebiet modelliert. Also entweder ist er der Aggressorkörper, der den anderen mit dem Tod bedroht, oder er ist der Viktimisierte, der Opferkörper, der permanent geschützt werden muss. Und letztendlich ist damit dass unser Zuweltsein eigentlich im Rahmen von Krieg, Auseinandersetzung und Gewalt irgendwie immer nur medizinischer Problemfall. Dass dieser Körper uns Freude und Lust bereiten kann, das erfahren wir zum Beispiel im Genuss. Also ich finde es einfach, sich Zeit nehmen und ganz bei etwas sein, wo der Leib mir wie Freude bereitet, mir die Welt zugänglich zu machen, indem ich einen Schluck Wein trinke, indem ich ein großartiges Mahl genieße. Oder was ich leider überhaupt nicht kann, du wirst sicherlich da ganz anders drauf sein, das würde mich ja interessieren, kannst du tanzen?
Bestimmt, aber ich würde das nicht unbedingt tun.
Tust es aus moralischen Gründen, nicht wegen des Klimas, oder wie?
Ja, genau, wegen des hohen CO2-Verbrauchs, den irgendjemand hat. Nein, nicht so, dass ich damit angeben sollte. Warum?
Ja. Soll ich tanzen? Nee, weil ich kenne, ich weiß nicht, ich kann es nicht, aber liebe Kollegen tun das. Also der Hans Bandel zum Beispiel berichtet mir immer wieder davon, wie ihn das durch die Zeit gebracht hat. Hm. Weil er eben da in eine Art Bewegungsschönheit und in einen leiblichen Modus zur Welt gerät, der sozusagen von der Last des Alltäglichen, von der Schwere der sozialen Kontrolle befreit ist. Und also ich habe auch von anderen Zuschauern Zuschriften bekommen, dass man im Tanz unglaubliche Erfüllung finden kann in dieser Zeit, wobei eben auch das erschwert ist, gerade zu tanzen, weil entweder die Mittanzenden sich bedroht fühlen, weil sie den anderen Leib nicht als tanzenden Leib, sondern als Virenleib verstehen und das ist ein Problem, oder eben weil Hygieneauflagen das erschweren, dass man das tut, aber so eine Form von Bewegung oder auch Sport treiben, ja, das
wollte ich aber dazwischen fragen, darf man denn überhaupt tanzen, also mit Fremden, also außer jetzt alleine, aber so, das darf man natürlich, aber darf man so mit Fremden noch tanzen?
Ich finde die Frage völlig falsch in diesem Zusammenhang. Ich sprach hier von freudvollem Umgang mit unseren Leibern.
Ja, das ist doch nicht meine Frage, natürlich.
Oder fragt man doch nicht um Erlaubnis.
Nein, natürlich nicht. Aber es ist doch absurd, wenn es...
Du meinst, es gibt jetzt hier Bewegungsverbrechen, Tanzen.
Ja, wenn es sich eine Gesellschaft
Tango-Tänzer verhaftet.
Das ist doch das, was wir von Anfang an besprechen. Das ist doch keine Menschenwelt. Natürlich darf man nicht daran gehindert werden, gerade das, was wir nun temporär haben, für, wenn man Glück hat, 80 Jahre... Also diese Erfahrung der Körperlichkeit, also was danach davor ist, wissen wir beide ja nicht. Kann sein, dass wir danach auch irgendwie eine Form von größerem kollektiven Bewusstsein, ja, wer
du
weiß
wahrscheinlich,
das denn?
Bei mir eher nicht, aber...
Nee, oder gar nichts, genau. Also. Aber dann haben wir doch jetzt mal kurz verdichtet, hier ein Geschenk, Bewusstsein erleben zu können. Ja. Dazu gehört, dass irgendwie ich kann mich mir selbst auf den Arm tippen und sagen, oh, das spüre ich ja, oder jemand anderen berühren, spürt sich ganz anders an. Also in so einer ganz, ganz komischen, molekularen, temporären Struktur, die ich sogar wahrnehmen kann.
Ich habe keine Moleküle.
Nein, hast du nicht? Auch nee. Keine Atome und so. Na gut, nee, du bist,
ich hab einen Leib.
Gut, also in das deinem Leib,
du hast in einer Abstraktion. da muss ich erst drüber nachdenken, ob ich sowas habe.
Diesen temporären Zustand in diesem, du kannst ja nicht verloren gehen in diesem Universum, da sind wir uns ja einig, oder? Also deine Atome, die du nicht hast, deine Moleküle und so weiter, nur dein Matthias Burchardt sein könnte.
Genau.
Möglicherweise
und wenn ich tanzen will, sollte ich das tun, solange die Atome noch einigermaßen zusammen
sind. Weil das so ein einmaliges Geschenk ist, dass ich diese Atome in dem Leib und Geist von einem Matthias Burchardt, der sich so nennt, werden. Und dann ist doch nur eine kurze Strecke. So eine kurze Strecke.
Begnadigte Körper, genau.
Ah. Ja, aber und wenn man sich das nehmen zu lassen von unsterblichen Maschinen, die sich dann irgendwie auch irgendwie eine Festplatte weiter bewegen können nach 120 Jahren und sagen, ja, ich denke, also bin ich. Man sagt, du hast keine Ahnung, Maschine, das ist ja alles Quatsch, was du redest. Aber natürlich dehnst du das Körperliche ab. Und natürlich sind wir jetzt gerade in der Zeit, wo genau das, was uns auszeichnet, das Ganze Körperliche, aber auch, dass wir 90% der Zeit mit Stoffwechseln und so einem Unsinn verbringen. Alles, was Maschinen nicht brauchen, ist gerade verboten.
Hm. Hm. Ist was dran. Ja.
Und da müsste man da einhaken und sagen, ja, wir sind
Menschen. Und das aber nicht nur irgendwie jetzt konstatieren und sagen, ja, da ist ein argumentativer Unterschied zwischen mir und dem Menschen. Nein, das muss praktiziert werden. Hm. Ja. Zum Beispiel einfach auch so nicht gehen, sondern so hüpfen beim Gehen. Machst du das schon mal? Oder nicht jede Treppenstufe nehmen, sondern drei überspringen. Ich finde, das ist für mich so ein Glücksmoment. Also ich meine, wird ja so bescheiden im Alter.
Ja. Ja.
Aber
freudvolle
Dinge. Was machst du denn Freudvolles mit deinem Leib?
Das sage ich dir nicht, sonst werden wir gesperrt. Ach
so.
Ich kann dir da schon folgen. Ja, trotzdem ist das ein guter Hinweis. Ich bin ernsthaft.
Also nee, und weil es einfach auf allem lastet und man, glaube ich, diese Zuschreibung dieses Kriegskörpers möglicherweise auch mehr internalisiert hat oder aufgenommen hat, als es einem recht ist. Dass man sich daran erinnern muss, welche unglaubliche Schönheit und Kraft im Leiblichen liegt, aber übrigens auch im Krankenleib. Also das ist, glaube ich, auch, da ist Genussfähigkeit ist das Kriterium, nicht Funktionsfähigkeit. Also du hast ja in deinem Buch über diese Definition von Gesundheit gesprochen, ne? Die, glaube ich, nur 5% der Welt erfüllen, wenn sie gilt. Aber wenn man Genussfähigkeit und Glücksfähigkeit als Kriterium für Gesundheit annimmt, dann kann das auch möglicherweise sogar noch in sehr eingeschränkten körperlichen Verhältnissen der Fall sein. Mhm. Und das hindert uns daran, wahnsinnig zu werden, ne? Weil wir uns in einer Weise begegnen und dem anderen und unser in der Welt sein nochmal in ganz andere Formen bringen können. Und das, glaube ich, das sollten wir sehr tun. Ich tue das auch viel zu wenig, ich gebe es zu. Ja? Also Genuss, ja, Tanz, nee. Bisschen bewegen auch, ja.
Ja, aber es ist, wir dürfen uns ja auch, du darfst uns ja gute Ratschläge geben und sie dir dann selber auch anhören und für dich umsetzen. Das ist ja nicht verboten. Ja,
das ist vor allem so den letzten Teil unserer Sendung noch immer, damit ich weiß, was ich in der Woche tun muss.
Guckst du dann noch einmal?
Das ist das Los der Denker, wobei mein lieber Prof in der Uni hat immer gesagt, der Wegweiser muss den Weg ja selbst nicht gehen. Ne? Miserabel, Entschuldigung. Wie toll kann ein Wegweiser sein, wenn er selbst nicht in der Lage ist, sich zu folgen. Ja, aber es gibt diese Spielräume und ich bewundere Menschen. Ich finde es unglaublich schön. Ja, und ich gestehe auch, dass ich mir das gerne angucke, wenn Menschen sich schön bewegen. Fühle ich mich immer ganz beklommen und klumpig. So.
Ja, siehst du, deshalb tanze ich nicht. Das können andere viel besser. Weil ich denke, nee, ich kann. Aber gut, das ist eine persönliche Störung. Ich möchte nur Dinge jedenfalls öffentlich machen, die ich sehr, sehr gut kann. Und wenn ich sie nicht kann, werde ich sie nicht machen. Das ist natürlich dann sehr gut. Ich sollte das alleine lernen.
Nein, aber ich glaube, da sind wir seelenverwandt in dieser Frage, was du.
Ja, das glaube ich bei allem, bei dem vielen, was uns trennt, also nicht nur die Vornamen. Es gibt auch, glaube ich, viele, wo wir uns sehr treffen können. Darf ich dich dann trotzdem auf was ganz Unangenehmes ansprechen, was ich mich schon seit Wochen frage? Wir können auch das
Mikro ausmachen. Du hast es im Vorgespräch.
Ich habe das angedeutet. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier schon sprechen. Ich mache es jetzt trotzdem. Mit einer ganz... Also das ist mit
Hau einer rein, ganz, komm, ganz, komm, ich stelle einer, mich.
Mit einer, na gut, ich will langsam, du bist zwar schon vorgewarnt, aber du hast sinngemäß gesagt, erstens, dass du irgendwie, wenn man dir zu viel Geld rausgibt im Supermarkt, dann trägst du das Geld zurück. Mhm. Da habe ich innerlich sehr genickt, weil das ist auch eine, mache ich auch so, sehr, musste mir deshalb auch innerfamiliär viel Kritik anhören, weil ich so ehrlich bin. Das klingt jetzt irgendwie dümmer, als es ist. Ich habe das nie gekonnt, so nie gemacht. Auch nicht, auch wenn ich erwischt, wenn ich wusste, mich erwischt keiner, habe ich trotzdem nicht geklaut. Also weder Kisten noch Millionen, wäre alles möglich gewesen, habe ich nicht gemacht. So, deswegen hassen mich sehr viele Menschen. Aber dann hast du noch was anderes gesagt, nämlich, dass du an roten Ampeln nachts hältst und das auch aus Überzeugung, wenn ich das richtig wiedergeben darf. Da habe ich gedacht, Matthias ist doch ein intelligenter Mann, warum macht er denn das bloß?
Genau.
Dann wollte ich dich gerne darauf ansprechen.
Ja.
Und,
ja, also erstmal, ich empfehle das nicht zur Nachahmung, sondern es ist meine Antwort auf ein großes Problem, dass ich nämlich die Akzeptanz von Regeln nicht davon abhängig mache, dass die Übertretung mit Strafe bewährt ist, sondern weil ich denke, wo es so etwas gibt, dann ist es ein Gut, dass solche Regeln zu achten sind. Dass ich sozusagen nicht in mein eigenes Belieben den Regelgehorsam stelle, sondern dass ich das erstmal als ein hohes Gut betrachte, selbst wenn ich mit der Regel in dem Fall nicht einverstanden bin. Aber damit das jetzt nicht so wirkt, als wäre ich jetzt einfach ein braver Gehorsamsuntertan, der Freude an masochistischem Regelgehorsam hat. Das ist nicht der Punkt, weil ich habe dir das ja noch ergänzt, dass ich das vorausgesetzt ist dabei, dass ich der Art und Weise, wie diese Regeln zustande gekommen sind, dass ich dieser Art und Weise zustimmen kann und diese Regeln auch als legitim empfinde. Also dass sozusagen diese Legalität legitimiert ist.
Mhm.
Weil ich nur dann nämlich, wenn ich das akzeptiere, das ist im Grunde ein kantischer Gedanke, dass ich auch in allen anderen Fragen von jedem anderen verlangen kann, dass er sich an die Regeln hält und nicht nach Gutdünken damit großzügig umgeht. Also ich würde zum Beispiel erwarten, das ist das Starke etwa am Rechtsstaat, also zumindest an der Idee, nicht so wie er momentan praktiziert wird, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist. Und dass ihn seine Position nicht davon suspendiert, dass diese Rechte für ihn gelten. Und auch, dass die Ausnahme der Übertretung nicht ohne weiteres gilt. Ich würde übrigens nicht an dieser roten Ampel stehen bleiben, wenn ich zum Beispiel einen sterbenden Menschen in ein Krankenhaus bringen müsste.
Na gut, also das.
Das wäre für mich ein Unterschied. Aber ich würde nicht sagen, ach, guck doch keiner, kommt doch keiner, das würde ich nicht machen. Aber ich gebe zu, dass das so ein Privatvergnügen ist, was ich mir gönne. Das ist so eine Art Schönheit.
Ich hab darüber nachgedacht, ich würde da gerne noch nachfragen dürfen. Also ich bleibe da nur stehen, weil, wie gesagt, vorausgesetzt, links und rechts ist alles irgendwie weites, freies Feld und es kann wirklich nichts passieren. Ich bleibe da nicht stehen, weil ich inzwischen nicht mehr stehen, weil ich Angst habe, dass Google da so eine Kamera eingebaut hat. Und ich habe schon so viele Punkte in Flensburg. Das ist in dem Fall der einzige Punkt, weil ich, also früher habe ich das nicht gemacht, dann bin ich da einfach gefahren. Soll ich das als Vorschlag verstehe? Aber wenn ich ich glaube, wir kommen da wirklich zusammen an der Stelle, weil ich habe darüber nachgedacht, weil ich dich sehr schätze und denke, ja, aber ohne dir vorgreifen zu wollen, Matthias bleibt da ja stehen, damit nicht andere das auch machen. Weil die können sicher das
Gleiche. Und auch sagen, das mit dem du sollst nicht töten, ist auch nur so ein Vorschlag.
Genau, also, richtig. Und trotzdem würde Matthias Borchert, selbst wenn man das nur als Vorschlag versteht, nicht töten. Er hätte trotzdem gute Gründe, es nicht zu tun.
Genau. Aber das ist der Unterschied zwischen Moral und Verkehrsregeln, wenn ich das an der Stelle sagen kann. Oder unterbreche ich dich? Weil die Leute tun immer so, ja, Moral ist ja so wie Verkehrsregeln, die müssen das Soziale regulieren. Das ist aber Blödsinn, weil das Töten von Menschen ist ja nicht einfach nur eine Regelverletzung, sondern das ist eine Untat an einem Menschen.
Mhm. Gut, aber jetzt... Gut,
wenn ich jetzt aber rot über die Ampel fahre, ist es eine Regelverletzung, entsteht ja kein Schaden an jemanden.
Eben, so, warum soll ich das dann nicht tun? Also der einzige Grund, den du, entschuldige, nein, du kannst auch viele Gründe nennen, aber mir ist der einzige Grund für dich eingefallen, dass du sagst, wenn ich das mache, wenn ich mir dieses Recht herausnehme, das beurteile ich hier selbst, Kinder, dann ist die Folge, dass jemand anders, der das aber nicht kann wie ich, möglicherweise, also der fährt dann einfach auch nach Gutdenken über rote Ampeln und zwar nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Und dann haben wir gesellschaftliches Chaos, weil der Borchert hat es ja vorgemacht.
Genau.
Aber das bedeutet aber ja auch,
Ich darf es nur machen, wenn keiner hinguckt.
Naja, genau, das dürftest du, das verbietet.
Das ist immer ganz toll, wenn man bei Rot über die Ampel geht und da guckt dann ein Kind und dann sagt man, das darfst du aber nicht. Mhm. Dann nutzt aber man sich selbst noch als schlechtes Beispiel.
Aber wenn ich in diesem Gedankengang, den ich hoffentlich bei dir richtig wiedergebe, den finde ich ja auch edel und richtig, aber wenn ich, das heißt, wir richten dann diese gesellschaftlichen Regeln und unser Verhalten an dem am dümmsten aus. Also an genau dem Trottel, okay, der dann, wenn er dich rüberfahren sieht, nachts um 3, 2 Kilometer Platz nach allen Seiten, sagt, okay, das mache ich morgen in der Innenstadt.
Nee, also erstens würde ich nochmal unterscheiden zwischen 2 Sphären. Es gibt eine offiziell geregelte Sphäre, der Bereich der Gesetze, der Legalität. Und es gibt einen Bereich, der in das Ermessen der Menschen gestellt sein muss. Und beides hat eine Kraft, die für Gutes stehen kann, aber auch zur Katastrophe werden kann. Und zwar wichtig ist, dass auch beide gegeneinander ausbalanciert werden. Ich möchte mir keinen Staat vorstellen, und wahrscheinlich muss ich ihn langsam lernen, mir ihn vorzustellen, der bis ins Kleinste im Privatleben herein alles gesetzlich regelt, was eigentlich auch auf der Ebene des gesunden Menschenverstandes, der Urteilskraft oder der Eigenverantwortung zu regeln wäre. Das ist die eine Seite. Ne? Einverstanden?
Ja.
Die andere Seite wäre die, ich möchte mir auch nichts vorstellen, wo jeder nur gemäß seiner eigenen Ermessensentscheidung das tut, was er für gut oder schlecht hält. Das wäre eine Gesetzlosigkeit, das wäre die Anarchie. So. Und die Frage ist jetzt, wenn wir einen Bereich des Gesetzes akzeptieren, dann ist sowas wie eine Gesetzestreue meines Erachtens eine Selbstbeschränkung der menschlichen Freiheit, die wir als Beitrag für ein gelingendes Gemeinwesen leisten, auch dann, wenn wir nach eigenem Ermessen anders entscheiden würden, weil wir sagen, es gibt auch Dinge, die von meinem Ermessen unabhängig geregelt sind. Das ist
ja,
das,
ja,
das verstehe, geht nicht darum, dass jemand, also wo ich diskutieren würde, wofür brauchen wir überhaupt Ampeln? Oder könnten wir Bereiche nicht deregulieren? Haben wir nicht den Gesetzesbereich viel zu weit ausgedehnt? Und haben
ja, das, also da bin ich, bin ich ja ohnehin bei dir, aber du kennst es aus unserem Gespräch, wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Ja. Das hat sicherlich Gründe, also auch was die Schulanwesenheits- und so weiter Pflicht. Ich folge deinen Gedanken und wir bleiben gute Freunde, aber es ist in dem Punkt so, dass ich einfach mich dann frage, auch durch die Bekanntschaft mit dir, warum ticke ich so anders? Also ich würde das nicht akzeptieren. Wenn eine Regel oder ein Gesetz erkennbar Blödsinn ist, dann halte ich mich daran nicht.
Dann würde ich sagen, das spricht für dich, dass du Gesetze nicht nur befolgst, sondern reflektierst. Eine politische Antwort auf diese Reflexion wäre nicht der Regelbruch, sondern die Aufhebung der Regel im Rahmen eines politischen Prozesses. Das wäre, glaube ich, der Ort. Ich halte das Gesetz für ein Gut. Also ich glaube, dass eine gesetzförmige Organisation des Gemeinwesens zustande gekommen ist, hat Kultur und Zivilisation sehr vorangebracht, weil es die Willkür des Einzelnen limitiert im Hinblick auf etwas, was auch sichtbar ist und auch angreifbar und diskutierbar, nämlich in Form eines Gesetzes, das im politischen Raum verhandelt wird. Und das ist für mich ein hohes Gut, dem ich Respekt zolle, indem ich bei Rot vor der Ampel stehe und diese Zeit dafür nutze, einfach mal unseren Vorfahren dafür zu danken, dass es sowas wie das Gesetz gibt.
Ja, wenn ich das idealisiere, könnte man
jetzt auch missverstehen, weil natürlich ist das Gesetz auch eine Waffe in den Händen von Machtklicken, die den demokratischen Prozess ausbeuten, um Menschen zu unterwerfen. Es gibt ja, wie heißt dieses Infektionsschutzgesetz zum Beispiel.
Ja, auch das, aber da würde ich gerne den einen Schritt zurück machen, das werden wir auch heute nicht abschließend klären können, das ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Ich wollte es ja nur mal für unsere kommenden Wochen
auch... Hast du es denn verstanden, was mich
da motiviert? Ich will
das gar nicht, dass du das so tust, aber es ist mein Motiv.
Nein, ich versuche deine Motive zu verstehen. Nochmal, der Matthias ist ja ein sehr intelligenter Mann, warum steht denn da vor dieser Ampel? Ich denke, ihr könnt doch jetzt nochmal nach Hause fahren. Dazu 2 Dinge. Also einmal, natürlich sind Gesetze auch immer das etwas, was Machthaber tun, erfinden, einführen. Das ist nicht nur gut für die Menschen, die da unten rumlaufen. Zweitens, erlaube mir die Bemerkung, wir können das vertiefen bei Gelegenheit. Es ist schön, dass du mich jetzt ausreden lässt. Dankeschön. Es könnte sein, gerade jetzt in dieser Situation, dass die Ampel, vor der du da stehst, seit einem halben Jahr kaputt ist. Also ich hatte gehofft, dass ich die wenigstens damit zum Lachen kriege. Gut.
Also erstens, das mit dem Machthaber in einem autoritären Regime würde ich dir zustimmen. Mhm. Und da wäre sowas wie ziviler Ungehorsam und Widerstandsrecht und sowas zu diskutieren. Absolut. Mhm. Stellen wir uns vor, es gäbe sowas wie Demokratien, in denen Staatsgewalt vom Volke ausgeht.
Ui, 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 ui.
Da ist natürlich das Gesetz nicht die Waffe des einen gegen alle, sondern da ist es die Autonomie der vielen, die sich selbst einen Rahmen geben. Und solche Gesetze akzeptiere ich.
Ich glaube noch.
So, und jetzt, wenn die Ampel kaputt ist, was macht man, wenn die Ampel kaputt ist? Wie lange steht Matthias Burchardt vor einer kaputten Ampel?
Ich glaube, das ist genau die Frage, die ich gerne dir mit auf den Nachhauseweg. Aber du kommst ja nicht nach Hause und stehst auf dieser Ampel. Aber wenn du irgendwas. Nein, also zum Nachdenken.
Ich sag dir, ich werde deine gesamte Literatur auswerten und irgendeinen peinlichen Punkt dir beim nächsten Mal vorwerfen, damit du jetzt genauso mies aussiehst wie ich.
Ich weiß.
Jegliche Sympathie bei unseren Zuschauern durch diese komische Marotte hier. Ja.
Nein.
Ich muss jetzt leider los.
Ja, das war mir eine solche Freude. Wir werden das vertiefen, ich glaube. Es ist ein großes Thema, das, glaube ich, zurückgeht bis irgendwie, ja, überhaupt bis wir die 50er-Gruppe verlassen haben ohne bürgerliches Gesetzbuch. Also dass man sagt, wenn die Gruppen größer werden, wie kriegen wir das überhaupt geregelt? Da sind wir bei der Erfindung von Religion, bei der Erfindung von Regeln, bei der Erfindung. Es ist so fundamental, finde ich.
Ja.
Deswegen ist es ja auch nicht so, dass ich mit meiner
Bemerkung, ja. Die Regel auch nochmal adeln. Also wir erleben die Regel eigentlich immer nur als Limitierung von Freiheit.
Mhm.
Also ich wollte, das Auto ist ja dafür da, alles platt zu fahren und so wirklich nach Hause zu kommen.
Ja,
und dann gibt es diese bescheuerten Regeln. Aber der Punkt ist ja der, dass erstens die Regel nicht nur Limitierung von Freiheit ist, sondern sie ist auch Ausdruck von Freiheit. Es ist die Freiheit, die die Regel erlässt. Die Frage, wessen Freiheit ist es und für wen gilt sie? Wenn das dieselbe Person ist, finde ich es in Ordnung. Und es ist die Regel, die nicht nur die Freiheit nimmt, sondern auch die Freiheit gewährt. Also dass da jemand unbeschadet von rechts nach links fahren kann, während ich geradeaus fahren möchte und von seiner Freiheit Gebrauch machen kann, ist auch der Regel zu verdanken. Und diese
völlig
Balance
klar.
Wir
sind uns einig, dass es sinnvoll ist, Ampeln zu haben und sich an sie zu halten in einer vielbefahrenen Stadt.
Meine lieben Zuschauer, sollten Sie im Raum Hamburg nachts unterwegs sein, achten Sie bitte auf Jens Böttcher
mit dem
Fahrzeug.
Ja, mit einem 12 Jahre alten Peugeot, weil er mit seinem 10. Lebensjahr das P abgegeben hat. gut, das ist aber in diesem Sinne, ich glaube, wir werden anfangen in der Zeit vor Gesetzen und Peugeots und Ampeln und sollten das nochmal besprechen, weil ich komplett bei dir bin. Das ist ja noch die Frage, wie viel man von diesen Gesetzen und wie gut und wie schlecht die sind, aber ich wollte doch mal zumindest das losgeworden sein, damit ich es nicht weitere 2 Wochen mit mir rumtrage. Warum steht der Burchard vor dieser roten Ampel? Ich verstehe es ja.
Ja. Und mal ganz ehrlich.
Ja.
Ja. So nach 3 Stunden Rot drehe ich um und fahre wieder in die andere Richtung.
Das ist ein Umweg, ja. Es war mir ein Fest. Ja, ich sag das.
Mir auch.
Ja, okay, sonst bringen wir dir was zu essen vorbei, wenn du dann noch
lernst.
Ja, ja. So.
Vielleicht sollten wir auch noch sagen, dass man uns unterstützen kann.
Ja, ja,
das haben wir vielleicht auch schon komische Sachen hören möchte.
Ja, solchen Unsinn. Ja, nächste Woche wieder. Ich freue mich darauf.
Ja.
Tschüss. Komm gut nach Hause.
Bis dann.
Bis gleich. Tschüss.